Corona-sichere Feiern sollte nicht unser Thema sein, sondern das Wichtige sollte sein, dass wir das Signal senden in die ClubgängerInnenschaft. Wir müssen uns jetzt alle mal weiterhin zusammenreißen, damit wir in Zukunft wieder besser, dass wir in Zukunft überhaupt wieder zusammen feiern können.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Seit einiger Zeit können wir wieder essen gehen im Restaurant. Wir können einen Kaffee trinken gehen. Wir können auch schon wieder in eine Bar oder in eine Kneipe. Natürlich alles unter bestimmten Bedingungen. Nur die Clubs, die bleiben geschlossen. Und es ist auch noch nicht absehbar, wann sie wieder öffnen können. Wie geht man damit um, wenn sich überall um einen herum die Türen wieder öffnen, der eigene Club aber geschlossen bleiben muss? Um das herauszufinden, rufe ich in Berlin-Neukölln an. In der Rollbergstraße 26. Hier ist der Schwutz, der älteste queere Club in Deutschland und eine echte Institution. Ich erreiche den Geschäftsführer Marcel Weber. Hallo, Herr Weber.
Schönen guten Tag.
Ich stelle mal die härteste Frage gleich zu Beginn. Wird es das Schwutz in einem Jahr noch geben?
Das Schwutz wird es in einem Jahr noch geben und es wird es auch in 40 Jahren noch geben. Davon sind wir überzeugt.
Clubs und Bars wurden ja mit als erste geschlossen und werden wahrscheinlich auch die letzten sein, die wieder öffnen dürfen. Haben Sie Verständnis für die Entscheidung?
Also Verständnis für die Entscheidung haben wir insofern, als dass es natürlich gesundheitspolitisch ein wichtiges Thema ist, Menschenleben zu retten. Nun können die Bars ja zumindest, werden auch in eingeschränkter Form weitermachen. Und wir als Clubs werden wahrscheinlich noch eine Weile geschlossen bleiben. Aber ja, wir haben natürlich Verständnis für diese Entscheidung.
Sie haben ja auf Ihrer Website sehr transparent gemacht die finanzielle Lage des Schwutz und auch erklärt, warum Sie aktuell Spenden sammeln. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir bis Ende Mai ca. 75.000 Euro über unsere verschiedenen Spendenkampagnen eingenommen haben. Und da freuen wir uns super drüber, weil das natürlich große Solidaritätsbekundung aus der Community ist. Und das hat uns geholfen, die Liquidität bis Ende Mai auch zu sichern. Das ist ganz wichtig, denn wir haben sowohl Kreditanträge als auch Anträge zur Soforthilfe 4 des Berliner Senats gestellt. Allerdings, wenn das Geld nicht auf dem Konto ist, dann kann man eben auch die laufenden Kosten nicht bezahlen. Und deshalb waren diese Spenden so enorm wichtig und haben uns geholfen. Und mittlerweile wurde unser beantragter Kredit auch genehmigt und ausgezahlt. Und ja, insofern war das ein ganz wichtiger Faktor zum Überleben.
Sie haben ja das Soforthilfeprogramm gerade schon genannt. Hätten Sie sich sonst noch weitere Unterstützung erhofft jetzt vom Land oder erhoffen sich jetzt noch aktuell?
Also wir erhoffen uns natürlich Unterstützung sowohl vom Land Berlin als auch vom Bund. Jetzt müssen wir erstmal die Entscheidungen des Senats zur Soforthilfe 4 abwarten. Die Prüfungen sind abgeschlossen. Wir durften ja den Finanzbedarf für die Liquidität bis einschließlich Ende August dort beantragen. Das haben wir gemacht. Dann gab es eine sehr intensive Prüfung mit endlos vielen Unterlagen. Ich glaube, es waren am Ende über 200 Seiten Dokumente, die wir einreichen mussten und haben uns da so ziemlich nackig gemacht. Aber wir haben auch nichts zu verbergen und hoffen einfach auf einen positiven Bescheid. Und jetzt gibt es ja die Ergebnisse vom Koalitionsausschuss auf Bundesebene. Da gibt es ja auch verschiedene Punkte. Ich habe mir gerade mal dieses 15-seitige Dokument heruntergeladen vom Finanzministerium und durchgeschaut und angestrichen, wo ich sage, okay, das klingt interessant auch für uns. Aber das ist natürlich auch noch Zukunftsmusik, weil die Programme müssen ja erstmal beschlossen und dann auch umgesetzt werden, also in operationalisierte Systeme gepackt werden.
Jetzt gab es ja diese Aktion United We Stream, wo das Clubleben quasi per Internet ins Wohnzimmer verlegt wurde. War die Aktion ein Erfolg?
Also die Aktion war natürlich ein voller Erfolg, insofern als dass sie erstens in extrem kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde und unglaublich viele Menschen erreicht hat und weil sie natürlich auch solidarisch strukturiert ist, insofern als dass sich erstmal sehr viele Clubs dran beteiligen, sehr viele Leute aus verschiedenen Organisationen dort im Ehrenamt engagieren und dort Spenden zusammengekommen sind, die zumindest ein bisschen, und wenn es nur der Tropfen auf den heißen Stein ist, der ein oder anderen Institution hier in Berlin zumindest kurzfristig über Wasser halten können. Und das ist natürlich insofern eben ein voller Erfolg und natürlich auch ein Erfolg, weil es jetzt international ausgerollt ist und aus verschiedenen Städten der Welt, denn es betrifft nicht nur Berliner Clubs oder in Deutschland ansässige Clubbetriebe, sondern es ist einfach ein weltweites Problem.
Partys gelten ja zu Recht beim Thema Ansteckung als Hotspots. Wie gehen Sie denn jetzt als Chef vom Schwutz mit der Verantwortung um? Macht Ihnen das schlaflose Nächte?
Also die Verantwortung, die wir als Betreiber von Clubs haben und auch wir als Schwutz, ist ein ganz wichtiger Punkt, der zumindest mir keine schlaflosen Nächte bereitet, allerdings natürlich auch nachdenklich macht, mit der Frage verknüpft, wann können wir denn eigentlich wieder eröffnen? Und es wäre verantwortungslos, das jetzt einfach irgendwie zu forcieren und Lösungen zu suchen, wo wir vielleicht auch so halb illegal wieder Party machen können. Das kann jetzt gerade nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass wir uns als Unternehmen und als Institution so lange über Wasser halten, bis es wirksame Medikamente gegen die Symptome oder einen weltweit verfügbaren Impfstoff gibt, dass wir dann wieder Clubbetrieb machen können. Vorher sehen wir aber da keine Chance. Und so insofern macht mir das keine schlaflosen Nächte, sondern eher diesen Optimismus und den Glauben an die Wissenschaft, dass es da Lösungen geben wird, die uns dann wieder einen Clubabend in Zukunft ermöglichen.
Sie haben ja gesagt, Sie warten jetzt auf die Wissenschaft und da auf Erfolge. Jetzt hat ja über Pfingsten hier in Berlin eine Schlauchbootparty stattgefunden und da gab es eine Menge Kritik, dass der Sicherheitsabstand oder die Sicherheitsabstände missachtet wurden. Kann man denn überhaupt Corona-sicher Party machen?
Also die Intention dieser Veranstaltung, die da am Pfingstwochenende stattgefunden hat, war sicherlich eine gute. Nur ist es leider völlig in die Hose gegangen und es ist nicht nur ärgerlich für alle die, die jetzt gerade besonders unter der Situation leiden, sondern es ist auch einfach tatsächlich ein Stück weit die Frage, was ziehen wir daraus als Erkenntnis? Und das Erste ist, dass wir uns als Clubkommission natürlich dazu geäußert haben und diese Veranstaltung insofern erstmal nicht gutheißen konnten, was da passiert ist und wie sie abgelaufen ist und gleichzeitig natürlich mit diesen Leuten, die auch aus dem Umfeld der Berliner Clubkultur kommen, ins Gespräch gehen und uns verantwortlich zeigen, um zu sagen, okay, es gibt offensichtlich weiterhin einen riesigen Bedarf, innerhalb der Clubkultur hier in Berlin Awareness-Strukturen zu stärken und zu fördern, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und ja, das war eine ziemlich unbedachte, verantwortungslose Aktion, die auch gar nicht weiter zu entschuldigen ist, außer dass man sagen kann, es tut uns leid, was da passiert ist, auch wenn wir jetzt als Clubkommission selber daran nicht beteiligt waren, es zu organisieren oder dazu aufzurufen. Aber natürlich tragen wir alle Mitverantwortung und auch wir als Clubbetreibende und ich als Chef vom Schwutz muss sagen, das ist ziemlich in die Hose gegangen. Wichtig ist jetzt aber vor allem mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das intern aufzuarbeiten innerhalb unserer Strukturen und das dann auch transparent nach außen zu machen und sich mit der Frage zu beschäftigen, was lernen wir daraus? Und ich glaube, das wichtigste Learning ist zu sagen, es braucht einfach mehr Awareness für all diese Dinge, die da schiefgelaufen sind, damit es in Zukunft einen sensibleren Umgang gibt. Und Corona-sicheres Feiern sollte nicht unser Thema sein, sondern das Wichtige sollte sein, dass wir das Signal senden in die ClubgängerInnenschaft. Wir müssen uns jetzt alle mal weiterhin zusammenreißen, damit wir in Zukunft wieder besser, dass wir in Zukunft überhaupt wieder zusammen feiern können. Und dazu gehört es eben auch, sich nicht an Demonstrationen, nicht an Massenaufläufen zu beteiligen und immer an die Abstandsregeln zu appellieren und an die Hygienebestimmungen zu erinnern.
Haben Sie denn jetzt irgendwie für das Schwutz schon konkrete Ideen, wenn Sie wieder offen haben, wie Sie, sag ich mal, Corona-sicher, wer weiß, vielleicht ist es dann nicht mehr, aber wie Sie sonst solche Sachen verhindern können? Gibt es irgendwelche Ideen, wie, dass man sich vorher anmelden muss, dass man eine gewisse Zeit bleiben darf, irgendwie sowas?
Ich halte das alles für schwer bis gar nicht umsetzbar in dieser Form. Und deshalb ist unsere Gedankengang auch gar nicht, wie kann man jetzt möglichst Corona-sicher feiern, weil für Club und Clubkultur ist dieser Kontakt, die Nähe und der Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen in einem Raum, wo alle tanzen und schwitzen und zu Musik Spaß haben, ein wesentlicher Faktor. Und deshalb machen wir uns darüber an der Stelle überhaupt keine Gedanken. Und sicherlich, vielleicht gibt es Auflagen in der Zukunft, wo wir die Kontaktdaten der Leute erfassen müssen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, was ist überhaupt betriebswirtschaftlich machbar. Denn neben diesen Kontaktdaten sammeln wird es auch Auflagen womöglich geben, die eine bestimmte Menge nur zulassen. Und da muss man sich natürlich auch als Unternehmen fragen, ist es betriebswirtschaftlich überhaupt machbar? Und worüber wir im Moment nachdenken, ist, wie können wir diese Räume, die wir hier auch für teuer Geld jeden Monat anmieten, hier eigentlich anders nutzen. So. Also gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir in einem Bereich von Tagungen und Konferenzen die Möglichkeit schaffen, weil wir eben große Räume besitzen, dort mit den notwendigen Abstandsregeln Organisationen, Tagesveranstaltungen machen zu lassen, die diesen Platz selber nicht haben. So, also darüber sozusagen zu gucken, ob man sich über Wasser hält. Aber Party feiern ist für uns tatsächlich erst wieder dann denkbar, wenn es keine Einschränkungen mehr gibt.
Wird sich dann die Clubszene jetzt insgesamt durch Corona verändern?
Natürlich wird sie sich verändern. Also wir können so sehr, wie wir Hoffnung haben, dass es viele überleben, auch jetzt schon sagen, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der eine oder andere Club, die eine oder andere Institution nicht überleben wird, was natürlich traurig und schade ist. Aber so ist die Realität und es ist wirklich vor allem auch eine Frage in die Zukunft gerichtet, welche Strukturen müssen sich hier nochmal verändern, damit wir in Zukunft bei ähnlichen oder ganz anderen, noch nicht irgendwie vorstellbaren Umständen schaffen, möglichst alle über die Zeit zu retten. Und da gibt es die Idee, vielleicht mal eine Stiftung zu gründen oder aufzubauen. Das ist natürlich jetzt auch noch kein weit diskutiertes Thema, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man ähnlich wie in Hamburg eine Clubstiftung aufbaut, wo Gelder reinfließen, die genau für solche Fälle zum Beispiel da sind, um Härtefälle aufzufangen, damit kein Club pleite gehen muss. Und ansonsten ist es so, dass wir natürlich in Zukunft wahrscheinlich anders auch miteinander im Club-Kontext noch umgehen müssen. Und das ist das Stichwort Awareness wieder, zu sagen, okay, wir haben jetzt gelernt, was Solidarität heißt, wie können wir das in den Alltag in der Zukunft transferieren. Denn da gibt es in unserer Gesellschaft noch ganz viel Nachholbedarf und eben auch in den Clubs selbst.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass eventuell einige Clubs das nicht überleben werden. Trauen Sie sich eine Vorhersage zu, wie viel Prozent der Clubs werden Corona nicht überleben?
Das können wir erst hinterher sagen. Ich wage dort gar keine Prognosen abzugeben, weil ich nicht hell sehen kann. Ich weiß nur, dass es für einige Clubs gerade extrem schwierig ist und wir alles dafür tun, dass die gerettet werden. Und das Problem ist ja nicht immer unbedingt, dass das Geld nicht vorhanden wäre, auch in verschiedenen Hilfsprogrammen. Die Frage ist halt, wann kommt das Geld? Und wir als Kulturbetriebe, wie wir uns selbst ja auch definieren, arbeiten halt mit extrem geringen Margen, was die Umsatzrendite angeht, weil wir eben all das Geld, was wir bekommen, ins Programm und in die Clubs als Räume und in das Personal und in die Künstlerinnen stecken. Und die Frage ist halt immer, wann kommt welches Hilfsprogramm, das dann auch mir als Club wirklich hilft, weil wir eben unterschiedlich strukturiert sind, auch von der Größe, vom Personal und von den Umsätzen. Und das ist halt das Entscheidende, dass die Hilfen wirklich auch schnell dann kommen müssen, so wie die Soforthilfe 4 zum Beispiel jetzt eben auch schnell ausgezahlt werden muss.
Das Schwutz ist ja eine echte Institution, auch in der Queer-Szene. Hat die Krise auch Auswirkungen auf diese Szene insgesamt?
Das hat enorme Auswirkungen. Ich meine, es gibt eh nicht so viele Safe Spaces für queere Leute in der Stadt. Und das Schwutz ist, glaube ich, einer der wichtigen Orte, neben vielen anderen, die jetzt zumindest langsam wieder aufmachen können. Also Bars und Cafés, aber auch Beratungsstellen können ja langsam wieder ihren Betrieb hochfahren. Aber tatsächlich fehlt dieser Community-Ort. Es gibt ja viele Partyveranstaltungen, auch im queeren Bereich, aber es gibt keinen queeren Club. Wir sind der Einzige hier, der wirklich ausschließlich für Queers da ist. Und das macht natürlich was mit den Leuten, die jetzt nicht hierher kommen können, um sich einmal irgendwie im Monat oder keine Ahnung, einmal die Woche frei zu fühlen. Und natürlich ist es für einen ungeouteten Schwulen, der noch bei seinen Eltern wohnt, gerade doppelt und dreifach schwer. Und es ist auch für eine queere, geflüchtete Transfrau einfach die Hölle, einfach nicht diesen Ort zu haben, wo zumindest ein Stück frei mal alles normal ist.
Trotz aller Schwierigkeiten, die Sie gerade genannt haben, klingen Sie sehr optimistisch.
Also wir als Queers und Menschen in den queeren Communities sind es ja nun wirklich gewohnt zu kämpfen. Also ich jetzt persönlich nicht so stark wie die Leute vor über 40 Jahren, die auf die Straße gegangen sind, für Gleichberechtigung gekämpft haben. Allerdings scheint es auch so ein bisschen in unserer DNA zu liegen, dass wir kämpfen können. Und deshalb kämpfen wir, damit es uns auch noch in vielen Jahren geben wird. Und das ist vielleicht gerade auch ein kleiner Vorteil, dass wir eben gewohnt sind, uns für unsere Interessen besonders lautstark einzusetzen.
Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, was glauben Sie, wann wird das Schwutz wieder aufmachen?
Also meine ganz persönliche, und es ist auch keine abgestimmte Meinung, sondern meine persönliche Hoffnung ist, dass wir im Januar wieder loslegen können. Also vielleicht können wir schon wieder Silvester zusammen feiern, aber ich hoffe einfach, dass wir im Januar spätestens wieder loslegen können. Das ist so meine Vermutung. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass im Grunde anhand der Entwicklungen, die wir gerade sehen, auch im Bereich der Medizin, es auch noch länger dauern kann. Aber ja, also meine Hoffnung ist einfach Januar, und wenn es dann erst im März soweit ist, aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es dieses Jahr noch was wird.
Und so lange halten Sie durch?
Wir halten so lange durch. Wir haben immerhin einen Kredit bekommen, so, auch wenn das natürlich Schulden sind, die irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Aber es ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir erstmal Geld haben, um bis zum Ende des Jahres bei kompletter Schließung überleben zu können. Und das ist ja schon mal wichtig.
Herr Weber, vielen Dank für all die ehrlichen Antworten, und ich drücke alle Daumen.
Vielen Dank.
Den Link zur Initiative United We Stream finden Sie in den Shownotes. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, sich ein bisschen Club-Feeling nach Hause zu holen. Und wenn Sie noch mehr Kultur zum Hören suchen, dann empfehle ich Ihnen den Kulturschock. Das ist der Feuilleton-Podcast meiner Kollegen Hanna Lühmann und Jan Küveler. Sie finden ihn, genau wie uns, auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bis zum nächsten Mal.